So, auch von meiner Seite her einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Es ist auch schön, dass ich da bin. Ich bin mit meiner Frau gekommen. Das ist auch immer ganz besonders schön, dass sie alles mitkommt. Und es ist ein ganz besonderer Tag. Und ich bin sehr dankbar, dass ich euch wieder sehe. Ihr habt mir wirklich gefehlt. Und von daher bin ich auch, ist es ein Freudentag. Ich bete kurz und dann werde ich meine kurze Message bringen. Herr, fülle du mich jetzt mit deinem Lebenswasser. So kann ich dich rühmen und fröhlich sein. Fülle mich jetzt mit deiner Liebe. Fülle du mich mit dir. Herr, tue deine Lippen auf, dass dein Mund dein Wort verkündige. Herr, tue unser Verstehen auf, dass wir glauben, was du uns sagst. Fülle uns jetzt mit deiner Liebe. Fülle du uns mit deinem Heiligen Geist. Amen. So, ich habe eine interessante Botschaft für diesen Morgen. Es fängt mit etwas Persönlichem an. Dieser Tag ist ein besonderer Grund der Freude. Und zwar, es fällt sich jetzt gerade so, dass an diesem Tag unser erstes Kind geboren wurde in Cambridge. Unsere liebe Bettina, die feiert heute ihren Geburtstag, ich sage noch was dazu. Und natürlich unser Herr Jesus Christus, der sein Leben für mich, für uns hingegeben hat. Also könnte man eine größere Freude sich vorstellen? Nein, ich kann sie mir nicht vorstellen. Denn bei allem ist ein großes Nebenbei dabei. Und Bettina wurde geboren in Cambridge und ich habe den ganzen Morgen daran denken müssen, wie sie da in dem Spital, in der Mill Road, das kleine Wesen auf die Welt kam und hat mich jetzt heute an etwas erinnert. Und genau dasselbe im Zusammenhang mit dem Sterben von Jesus. Das ist das Bild vom Senfkorn. Senfkorn ist sowas Kleines, ist sowas Unscheinbares. Und als Jesus dieses Gleichnis brachte, da hat er gesagt, das Senfkorn ist das Kleinste, der kleinste Same, den es gibt. Aber wenn es auswächst, dann wird es ein großer Baum. Sodass, und er fügt er sofort hinzu, sodass sich die Vögel des Himmels in den Zweigen dieses Baumes nisten und meint damit die Heidenwelt. Die Vögel des Himmels waren in der rabbinischen Sprache, waren die Heiden ihrer damaligen Welt. Also Jesus hatte die Vision, dass die ganze Welt einmal Reich Gottes wird. Das war ganz klar. Und es fängt an mit dem Senfkorn, fängt so klein an. Ganz winzig. Und der Bettina, ganz klein, ganz winzig. Unscheinbar. Was kommt schon was draus? Und was erleben wir, meine Frau und ich, was erleben wir als Familie? Was für ein riesiges Segen ist entstanden aus einem kleinen, unscheinbaren Wesen. Und ich glaube, das ist das Grundprinzip überhaupt, was wir von Jesus bekommen. Es mag noch so klein sein. Es mag noch so bescheiden sein. Es mag nur ein Wort sein. Und dann kommt was Großes heraus. Und ich finde das interessant, dass im Zusammenhang mit dem Senfkorn, das ist jetzt meine Einleitung, nur zum Sagen, meine eigentliche Predigt kommt dann. Aber es ist mir einfach so ganz stark im Vordergrund. Es ist ja ganz interessant, dass Jesus dann anschließend, unmittelbar, das heißt sogar genau an diesem Tag, als er dieses Senfkorngleichnis gebracht hat, genau an diesem Tag sagt er am Abend so, lasst uns jetzt auf die andere Seite des Sees hinüberfahren. Und das Interessante und das Faszinierendste an dem Ganzen ist, gell, nochmal in Klammer, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Klammer zu. Das ist der Höhepunkt. Und das hat alles mit dem zu tun, was ich jetzt sage. Also, jetzt müssen wir hinübergehen auf die andere Seite. Und dann kommt der Seesturm. Und alles scheint irgendwie unterzugehen. Es ist nicht irgendwie so ein Säuseln auf dem Meer, auf dem See, so im Sinn von der Erholung, ah, jetzt entspannen wir uns, hatten strenge Tage hinter uns. Nein, das Schiff war in der Gefahr zu sinken. Und jetzt kommt's. Und das ist für mich fürs ganze Leben und heute insbesondere in der Erinnerung an Bettina, in Erinnerung an Jesus. Da schläft Jesus zutiefst in diesem Boot. Müsst ihr euch vor Augen halten. Er schläft in diesem Boot so tief, dass sie ihn stoßen müssen, damit er aufwacht. Und er wollte in die Heidenwelt, auf die andere Seite. die Decapolis, das war das Perea, das war das Reich der Nabatäer, das war tiefstes Heidentum. Niemand ging je freiwillig hinüber. Und Jesus sagt, ich gehe hinüber, ich bin das Senfkorn. Ich habe nur ein ganz kleines Wort. Und das kleine Wort ist Glauben. Da sagt er nachher zu den Jüngern, wo ist denn euer Glaube? Da lohnt sich das, darüber nachzudenken. Dass für Jesus der Glaube, das Vertrauen in Gott, das Allerentscheidendste ist im ganzen Leben, wenn wir dieses ewige Leben gewinnen wollen. Und das finde ich ganz wunderbar. Also, das ist meine Einleitung. Denn das, was ich jetzt sage, ist auch so etwas wie ein Senfkorn. So etwas unscheinbar. Es ist weniger als unscheinbar. Es ist nichts. Es ist tot. Mich hat fasziniert die Frage, was hat denn Jesus eigentlich getan, nachdem er ins Grab gelegt wurde? Der Sabbat? Der Samstag? Hat er denn geschlafen? Was hat er getan? Hat er was getan in seinem Tod? In seinem Tod? Senfkorn, unscheinbar, kein Leben, nichts, fertig. Und da bin ich auf ein Loblied gestoßen. Da bin ich auf ein Schmählied gestoßen. Ein Spottlied von Jesus gestoßen. Und das Spottlied finden wir im 1. Korinther 15, Vers 54, 55, 56, 57. Jetzt muss ich aber geschwind dazwischen schon ein bisschen was trinken. Ja, also Spottlied, Schmählied. 1. Korinther 15, danke. 1. Korinther 15, 54, 55 bis 57. Ich kürze das Schmählied ab, nur das Entscheidende. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Zweite Strophe. Dank sei Gott, der uns alle Zeit den Sieg schenkt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich wiederhole, weil das ist meine Predigt. Das werde ich ein wenig entfalten. Ich wiederhole, weil das ist das Entscheidende. Das ist ein Spottlied, ein Schmählied. Jesus tritt aus der Grabeskammer, schaut zurück. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Dank sei Gott, der uns immerfort und alle Zeit den Sieg gibt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Dann dreht er sich um und geht ins Leben rein. Das ist das Spottlied, das Schmählied über den Tod. Der Tod hat ausgedient, hat nichts mehr zu sagen. Das ist mir jetzt wichtig, dass man das ein bisschen ins Begriff kriegt. Ist ja schon interessant, dass heute die Losung tatsächlich ist von Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt und die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn opferte. Die Übersetzung muss lauten opferte. Im Griechischen heißt opferte. Man hat es neutral übersetzt, dass er den einzigen Sohn gab. Aber hier ist die Bedeutung eindeutig. Er hat ihn geopfert, hingegeben, damit wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, allein durch den Glaube. Und das wollte Jesus bestätigen durch sein Sterben. Nicht nur am Kreuz, sondern nachher. Mir geht es also darum, wie ist denn eigentlich der Karfreitag zu Ende gegangen? Wir haben wunderbare Lesungen jetzt gehört. Ich war wieder tief berührt von dem, was man Jesus dem Sohne Gottes, dem Menschensohn angetan hat. Man hat nicht begriffen, dass was Gewaltiges aus dem kommen wird. Dass durch sein Sterben die größte Revolution in der Weltgeschichte kommt. Die größte Revolution in der Weltgeschichte durch dieses Sterben. Das müssen wir uns merken. Das ist gewaltig. Das ist das Senfkorn. Heute über 2 Milliarden Menschen folgen Jesus nach. Bekennen ihn als den Herrn und den Heiland ihres Lebens. Selbst auf die Gefahr hin, dass sie dafür umgebracht werden. Senfkorn, Senfkorn. Am Kreuz, am Kreuz. Es sah aus, es ist fertig. Da lag er im Grab. Tot, tot, tot. So, jetzt fange ich an. Das war meine Einleitung. Aber ich muss jetzt hier einen Schluck trinken. Yes. 1970 wurde sie geboren, einfach so nebenbei noch, Bettina. Das, was ich jetzt über sie gesagt habe, das gilt ja auch für euch alle. Wir fangen so winzig an. Wir sind ein kleiner Same, unscheinbar. Und was können wir im Leben mit der Kraft Gottes, was können wir auslösen? Durch unser Sein, durch die, wer wir sind. Sei es, dass wir Mütter sind, ich denke an meine Frau, eine Mutter, dann mal Großmutter, einmal Vater, dann mal Großvater. Wenn wir alleinstehend sind, was für ein großer Segen kann ausgehen von uns, die wir so unscheinbar in die Welt kamen. Da können wir einfach mal herzlich danken dafür, wie das Gott eingerichtet hat. So, aber jetzt. Mein erster Punkt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Ja, was hat er denn getan, als er im Grabe lag? Es ist ja interessant, dass wir im Alten Testament schon Hinweise finden, dass Gott auch im Todesbereich ist, im Totenreich. Das, was wir im Glaubensbekenntnis bekennen. Abgestiegen zum Reich der Toten, am dritten Tage auferstanden. Abgestiegen in das Reich der Toten. Den Sheol, das ist der Hades auf Griechisch. Sheol in Hebräisch. Es sind verschiedene Aussagen, aber ich zitiere zwei, die euch bekannt sind. Natürlich der wunderbarste Psalm, den wir haben im Alten Testament, Psalm 23. Und er hält die ganze Wahrheit. Obschon ich wanderte im Todesschattental. Und obwohl ich wanderte im Todesschattental, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist die zentrale Stelle in diesem ganzen Psalm. Denn du bist bei mir. Deine Gegenwart ist in diesem Todestal. Dein Stecken und dein Stab, die ermutigen mich, die stärken mich. Und Stecken und Stab, für meine Begriffe steht, für Gottes Erbarmen und für Gottes Gnade. Dein Stecken, dein Stab, die trösten mich, die ermutigen mich, die bauen mich auf, die geben mir Hoffnung. Das ist im Alten Testament. Oder ich denke an Psalm 139. Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bittete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Und da kommt eine wunderbare poetische Übersetzung. Und nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich Finsternis und so weiter. Hauptgedanke, Psalm 139, Vers 8. Ein ganz klares Bekenntnis. Gott ist auch da, wo wir uns bitten, wenn wir einmal tot sind, wenn wir einmal ins Grab fallen. Du bist da. So, das ist einmal zwei Verheißungen vom Alten Testament. Und da gibt es zwei wunderbare Aussagen und Zusagen und Voraussagen und Versprechen von Jesus über seine Zeit im Grab. Das eine findet sich in Matthäus 12, Abvers 39, 40, 41, das Zeichen des Jona. Ich sage nur das Wesentliche. So wie Jona drei Tage im Inneren des Ungetüms war, so wird der Menschensohn auch drei Tage im Totenreich sein. Drei Tage im Totenreich. Ja, ist gleichzeitig eine Ankündigung seines Leidens, aber auch seiner Auferstehung. Aber jetzt einmal von seinem Leiden. Er wird 3 Tage, das ist jetzt gell, hebräisch gedacht, das ist Information, das ist gar nicht so wichtig, aber wenn man dann sagt, es waren doch nicht 3 Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, wir wissen, dass im Hebräischen immer der Teil eines Tages bereits als ein Tag gezählt wird. Das heißt, auch der Freitag war bereits ein Tag, der Samstag war ein Tag. Und wenn der Herr Jesus am Sonntagmorgen gegen 4, 5 oder 6 auferstanden ist, war das der 3. Tag. 3 Nächte wird er im Inneren der Erde sein. Ganz klare Voraussage von Jesus. Bei mir ist bei aller Verkündigung immer wichtig, kann man es auf Jesus zurückführen. Und dann kommt die zweite Verheißung, wo bereits von dem verlorenen Sieg des Teufels die Rede ist. Nämlich in seinem gewissermaßen wichtigsten Wort über die Kirche. Auf dieses Bekenntnis her werde ich meine Kirche bauen. Meine Ekklesia, meine Gemeinde werde ich aufbauen. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes, war das Bekenntnis von Simon Petrus. Und das ist das, was Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 17 und 18. Ich sage es der Stelle nicht, damit ich zeige, wie gut ich die Stelle kenne, sondern es gibt solche, die das gern mitschreiben und nachlesen und dann völlig nachher sagen, du, das stimmt nicht so ganz, was du da sagst, kann ich dir mal ein E-Mail schreiben. Also ihr dürft mir auch immer ein E-Mail schreiben, wenn ihr da anderer Meinung seid. Aber das ist so ein wunderbarer Vers, wo ich denke, den kann man nie ganz auskosten. Aber, das sagt er, und die Tore des Hades, die Pfeiler, Pylei, die Pfeiler des Hades, das heißt, das Totenreich wird normalerweise übersetzt, wird keine Gewalt haben über die Kirche. Das heißt, wird nicht den Sieg davontragen, wenn es zur Kirche geht. Alle, die zur Kirche Jesu Christi gehören, alle, die zum Leib Jesu Christi gehören, alle, die in der Nachfolge bei Jesus Christus sind und in der Gemeinschaft der Heiligen leben, geheiligt sind durchs Blut, vorher haben wir es gehört, geheiligt sind durchs Blut, da verliert der Tod seine Vollmacht. Er wird nicht siegen. Er wird nicht siegen. Das können wir uns einfach einmal merken. Das müssen wir uns aufschreiben. Das müssen wir uns merken. Gehören wir zum Leib, zur Gemeinde, zur Kirche des Jesus Christus, dann prallt der Tod an uns ab. Der Tod als ewige Strafe. Physisch ja. Aber wir merken, das Physische ist gar kein Problem. Jesus war physisch tot. Und er war 3 Tage tot. Das heißt, er war mausetot. 3 Tage im Grab heißt völlig tot. Aber gerade da hat Jesus ganz Entscheidendes getan. So, das sind jetzt einmal die Ankündigungen. Das sind die Voraussagen. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pfeile des Todes werden nicht den Sieg erringen über die, die in der Kirche sind. Das, denke ich, ist das Wunderbare. So, und jetzt gehen wir zu der Frage, wie sieht denn das aus? Was hat er denn getan im Tod? Es gibt von Petrus gibt es eindeutige Aussage über das, was Jesus getan hat im Hades, im Totenreich. Ich möchte aber, bevor ich das zitiere, ich zitiere das dann, ich möchte aber doch auf dieses unvergessliche Wort von dem, der am Kreuz mit Jesus starb, diesen sogenannten Schächer, wo er ihm verheißen hat, heute. Heute wirst du mit mir schon im Paradiese sein. Also er verheißt ihm bereits, und das ist das Wichtige, dass er mit ihm zusammen ins Paradies geht. Da kann man viel drüber reden und ich kann euch sagen, es sind ja Bände, Bücher, Artikel geschrieben worden über all diese Dinge. Wir wollen nur das Wesentliche hören. Das Paradies ist Teil von der Totenwelt, einfach zum, dass das klar ist. Das Paradies ist Teil von der Totenwelt, es ist also nicht so, dass er das übersprungen hat, sondern das gehört zur Totenwelt. Und er sagt, und das wollen wir hören, weil du dich an mich hängst, weil du einfach gesagt hast, denk an mich, wenn du mit deinem Reich kommst. Das ist ja die Aussage an dieser Stelle. Wenn du mit deinem Reich kommst, denk an mich, vergiss mich nicht. Und da sagt Jesus heute mit mir. Und das Entscheidende ist es mit mir. Und das fand ich vorher so gut, als man das vorgelesen hat. Jesus in der Mitte. Jesus in der Mitte. Wenn Jesus in der Mitte in unserem Leben ist, dann ist er auch die Mitte in unserem Sterben. Wenn Jesus die Mitte in unserem Leben ist, dann ist er auch die Mitte in unserem Sterben. Und so sagt Jesus heute mit mir im Paradies sein. Und das ist mir ganz wichtig, dass er mit einem Verbrecher ins Paradies geht. Dass er mit einem, der überhaupt nicht das Gesetz erfüllt hat, einer, der voll Ungerechtigkeit war. Da stirbt ein Gerechter für die Ungerechten. Und du sagst, mit mir, du bist das Vorzeigebeispiel. Mit dir ziehe ich in die ewige Heimat ein. Mit dir als das Beispiel, der gerechtfertigt wird, allein aufgrund, weil er sich an mich hängt. Er hängt sich an mich. Obwohl er am Kreuz hängt, hängt er sich an Jesus. Nimm du mich mit, nimm du dich mit. Also das muss man vorher kurz erwähnen. Aber jetzt, was tat er denn im Hades, wo er ja auch diesen Schächer mitnahm? Nun berichtet uns der Petrus in 1. Petrus Kapitel 3, in zwei Stellen, und Kapitel 4. Also eine ist 3, 18 und 19 und die andere ist Kapitel 4 und 6. Kapitel 4, 6. Kapitel 3, Vers 18 und 19 und Kapitel 4, 6. Tod, wo ist dein Sieg? Dank sei Gott, ich sage es immer zwischen euch, dank sei Gott, der uns immerfort den Sieg gewährt durch Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland. Da wird berichtet, ich sage es jetzt mit eigenen Worten, ich glaube, das ist das Wichtigste. Er sagt mit eigenen Worten, die erste Stelle ist Hebräer 2, Vers 9. Hebräer 2, Vers 9. Damit ich jetzt alles richtig mache, ist gut, dass ich es mir aufgeschrieben habe, schaue ich es noch nach. Ja, hier habe ich es mir aufgeschrieben. Ja, jetzt haben wir es. Hebräer 2, Vers 9. Hebräer 2, Vers 9. Jesus hat stellvertretend den Tod für uns genossen, gekostet, verschlungen. Das ist der Hauptsatz. Jesus hat den Tod verschlungen. Gewissermaßen der Luther übersetzt mit aufgefressen. Und ich zitiere euch aus einer wunderbaren Kantate von Bach, und zwar Kantate Nummer 4. Und da kommt die wunderbare Stelle, das ist von Luther übersetzt, da heißt es, es war ein wunderlicher Krieg, da Tod und Leben rungen. Das Leben behielt den Sieg, wie ein Tod den anderen Tod fraß. Wie ein Tod den anderen Tod fraß. Das schreibt er zu Hebräer 2, Vers 9. Wie ein Tod den anderen Tod fraß. Das heißt, Christus hat gewissermaßen der Tod nicht einfach belassen und besiegt, sondern er hat ihn in sich gefressen, aufgenommen. Der Tod hatte keine Chance mehr. Das ist Hebräer 2, Vers 9. Und dann das ist also verschlungen. Und dann nur ein paar Verse später heißt es wiederum in Hebräer 2, 14, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil genommen, um durch den Tod den vernichtet, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Also da geht es darum, dass er ihn entthront hat. Er hat ihm die Macht genommen. Er hat ihn gefressen und er hat ihm die Macht genommen. Es wird einfach verdoppelt, um deutlich zu machen, dass der Tod keine Chance hat, wenn es Christus ist. Wenn Christus gegenwärtig ist, hat der Tod keine Chance. Er verschlingt ihn und er vernichtet ihn. Vom Thron gestürzt. Das ist das, was im Hades passiert ist. Das ist Hebräer 2, Vers 9 und 2, Vers 14. Das wollte ich euch doch sagen. Dann kommt 1. Petrus 3, 18 und 19. Ich lese das vor. Denn es ist Christus, der einmal für unsere Sünden gestorben ist, der Gerechte für Ungerechte, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleische, aber lebendig gemacht nach dem Geiste. In diesem Geiste ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis, das ist im Totenreich, was hat er getan? Verkündigt, gepredigt. die einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Das ist nicht so wichtig. Entscheidend ist, er hat im Totenreich verkündigt. Und was hat Jesus verkündigt? Er hat natürlich verkündigt das Erlösungswerk. Er hat verkündigt, dass das, was er am Kreuz erreicht hat, dass das auch für die, die im Totenbereich sind, das auch für sie Gültigkeit hat. Das, was er immer getan hat, nämlich verkündigt, immer am Sabbat. Er hat einfach weitergemacht. Er hat, als er gelebt hat, jeden Sabbat, müsst ihr mal lesen, wie viel er am Sabbat gearbeitet hat. Er hat geheilt am Sabbat, er hat verkündigt am Sabbat. Ich habe mal alle Stellen nachgelesen, wo nur berichten von dem, was Jesus am Sabbat getan hat. Das war immer der Zeitpunkt, wo er in der Synagoge das Evangelium verkündigt hat und unter Menschen das Evangelium verkündigt hat. Die gute Botschaft, die gute Botschaft. Und das setzt er fort im Todesbereich. Das ist das, was hier gesagt wird. Und dann heißt es in 1. Petrus 4, 6, denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt worden, ja, damit sie zwar dem Menschen gemäß gerichtet werden, aber gottgemäß nach dem Geiste leben. Also, der Hauptgedanke ist, dass Jesus im Todesbereich, dass er im Hades, in der Totenwelt, auch denen, die noch keine Chance hatten, das Evangelium zu hören, dass er ihnen dort das Evangelium verkündigt hat. Das, was er sein ganzes Leben lang getan hat, das hat er auch noch im Todesbereich, hat er weiter getan. Ja, da kann man auch nur manche Einzelheiten sagen, aber der Hauptgedanke scheint für mich wichtig zu sein. Er hat das Wort evangelisiert. Er hat im Totenbereich evangelisiert, sodass die, wo keine Chance hatte, in diesem Leben das Evangelium zu hören, dort können sie es hören. Ist hier auch eine Antwort auf die Frage, was geschieht mit den vielen Religionen? Was geschieht mit den vielen Hindus, Buddhisten, Islam und so weiter und so fort? Das ist eine ganz wichtige Stelle, die uns bestätigt, dass die Verkündigung des Evangeliums nicht nur im irdischen Leben passiert ist, sondern dass das auch in der Totenwelt passiert und passiert ist. Das ist etwas, wo wir wirklich festhalten wollen. Das ist eine wichtige Sache. Und deshalb kommt hier dieses Triumphlied, wo Paulus dann schreibt, wo Tod ist dein Sieg? Wo Tod ist dein Stachel? Und wir wissen, dass der Stachel des Todes die Sünde des Menschen ist, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Das sage ich so schnell, aber das ist ja das, was wir eigentlich alle irgendwo begreifen. Der Stachel des Todes ist die Sünde. Warum ist der Stachel des Todes die Sünde? Weil die Sünde uns von Gott wegbringt. Die Sünde trennt uns von Gott. Sünde ist nicht primär eine moralische Angelegenheit, sondern das ist die Trennung von Gott. Wenn wir nicht Gott im Mittelpunkt haben, wenn wir nicht mit Gott unser Leben gestalten, das ist die Trennung von Gott. Das ist und die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Das ist das, wo wir das Gesetz, hält uns das vor, dass wir Sünder sind. Durch das Gesetz merken wir, können wir Gott nicht gefallen mit unserem eigenen Tun. Also das ist das Triumphlied Jesu am Ausgang vom Tod. Deshalb hat dann Petrus bei seiner Verkündigung an Pfingsten, da hat er ja das Evangelium verkündigt, und da sagt er dann, den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hat. Denn der Tod konnte ihn unmöglich gefangen halten. Der Tod konnte ihn unmöglich gefangen halten, weil er eben dann sein Erlösungswerk im Totenbereich auch verkündigt hat und proklamiert hat. Der Tod konnte ihn unmöglich gefangen halten in diesem Gefängnis. Und so haben wir es ja vorher gehört, so wurde er der Erstgeborene der Toten. Das heißt, mit ihm ist uns die Verheißung gegeben, dass auch wir mit Christus auch das ewige Leben empfangen, weil der Tod keine Gewalt über uns hat. Das, denke ich, ist das Wichtige. Also, er hat den Schächer mitgenommen, er hat den Tod verschlungen, er hat den Tod vernichtet, er hat verkündigt, er hat evangelisiert. Das fasst das Ganze zusammen. Das, denke ich, ist wichtig. Jetzt der zweite. Dank aber sei Gott, der uns alle Zeit und immerfort den Sieg schenkt durch Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland. Ja, was stellen wir uns vor unter dem, dass er uns den Sieg schenkt? Also, ja, wir sind Sieger aufgrund von dem, was Christus getan hat. So lesen wir bei Paulus in Römer 8, Vers 1, es gibt nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat uns erlöst von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt einfach ausgedrückt, der Tod hat keine Gewalt mehr über uns. Denn das Evangelium und die gute Botschaft, die gute Nachricht von Jesus Christus hat uns erlöst von dieser Gesetzmäßigkeit des Todes und der Sünde. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, hat Gott, indem er seinen Sohn geopfert hat, im Fleisch die Sünde verurteilt, damit die Rechtsforderungen des Gesetzes in uns erfüllt würden, die wir nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste wandeln. Also der Hauptgedanke ist, er hat uns, das ist hier der wichtige Punkt, er hat uns vergeben. Er hat uns vergeben. Die Vergebung heißt das Leben im Sieg. Was heißt, dass wir im Geist, dass uns der Sieg geschenkt wird durch Jesus Christus? Das bedeutet nach dem ganzen Zeugnis vom Neuen Testament eigentlich drei Dinge. Und die möchte ich jetzt noch kurz erwähnen. Nämlich auf der ersten Seite, an der ersten Stelle müssen wir erwähnen, Christus hat uns vergeben. Vergeben heißt, er hat alle unsere Schuld getragen. Wir haben das vorher so schön gehört in dem, was uns erzählt worden ist. Und wie wichtig die Vergebung der Sünde ist, das wissen wir alle aus unserem Leben. Ohne Vergebung können wir nicht wirklich leben. Das ist ein verlorenes Leben. Die Vergebung der Sünde ist eine ungeheure Kraft, die in unserem Leben eine entscheidende Stelle einnimmt, wo man diese Vergebung nicht hat. Denn das Kennzeichen vom Christen ist es nicht so, das Kennzeichen vom Christen ist die Feindesliebe. Das zeichnet der Christ aus, dass er die Feindesliebe praktiziert. Und die Feindesliebe, die kann nicht anders gesehen werden, als dass man bereit ist zur ständigen Vergebung. Das ist hier 100-mal und mehr bereits verkündigt worden. Aber es ist eine große Wahrheit. Es ist ganz was Entscheidendes. Das Markenzeichen vom Christen überall in der ganzen Welt ist die Feindesliebe. Das ist das Kennzeichen, das ist das Markenzeichen vom Christen. Und die Feindesliebe bedeutet primär die Vergebung der Schuld, die Vergebung der Schuld. Und Christus hat das ja auch ins Vater unser reingetan, das mit der Vergebung, das ist so wichtig. Hier kommt mir in Erinnerung die Geschichte von einem lieben Freund in Indien, im Sayax. Vielleicht habe ich das mal gelegentlich schon mal erzählt, aber das ist wichtig, dass man das höre, um die Kraft der Vergebung zu begreifen. Das kann im Großen sein, das kann ganz im Kleinen sein. Das kann was Tägliches sein, das kann etwas sein, was auch über längere Zeit geht. Aber das ist wichtig. Dieser Mann ist gefallen. Er wurde verachtet. Er war bedeutende Gestalt in dieser Institution, wo ich gearbeitet habe. Und er hat etwas getan. Man hat ihm nicht das nachweisen können, aber man hat ihn gewissermaßen aus dem ganzen Seminar hinaus befördert. Er durfte nicht mehr reinkommen. Man hat ihn verachtet für das, was er scheinbar getan hat. Und es war furchtbar. Er durfte nicht mehr reinkommen. Seine Frau hat weiterhin in der Institution gearbeitet. Sie ist aufrechten Ganges, denn sie war überzeugt, dass sogar die Anklagen vermutlich teilweise falsch waren. Aber man hat das nicht genau untersucht. Und dann ist er an die Grenze gekommen und die Leitung hat nicht vergeben. Die Leitung hat nicht vergeben. Auch dass sie falsch gehandelt haben, indem man das nicht recht behandelt hat, die ganze Sache. Und dann gingen 2 Jahre ins Land und er hat versucht zu überleben. Und dann eines Tages, als ich wieder in Indien war, habe ich ihn besucht. Er war nicht weit weg vom College, hat er gewohnt, habe ich ihn besucht. Und dann fiel er vor mich nieder und hat gesagt, sein Leben ist zerstört. Er kann nicht mehr auf die Post, er kann nicht mehr in ein Büro gehen. Überall hat er einen schlechten Namen bekommen durch das, was hier durch E-Mails überall erzählt worden ist, was er scheinbar getan hat. Und es war so schlimm. Ich habe ihm, das war dann die Seite, wo ich ihm helfen konnte. Ich habe ihm gesagt, du, mit seinem Namen, du bist total zerstört mit dem, was man dir antut. Aber du bist ein Kind Gottes. Und entscheidend ist, wie Gott dich sieht, nicht wie du dich siehst und nicht wie andere Leute dich sehen. Ich konnte ihm da eine Stärkung sein. Ich konnte ihm da helfen. Und dann bin ich einige Tage später wieder am Tisch gesessen von dem, der die Vollmacht hat über den ganzen Unternehmen. Und dann sagte ich ihm, ich finde das nicht recht, dass ihr diesen Mann in dieser Weise exkommuniziert. Das würden alle Heiden tun. Es gibt doch auch die Gabe der Vergebung. Und er hat dazugehört. Und dann habe ich angehängt und habe gesagt, bevor ich gehe, würde ich mir wünschen, dass ihr diesen Mann mit seiner Frau einlädt und bei uns zu Tische isst. Da hat er tief schnaufen müssen, wollte er ursprünglich nicht. Aber glücklicherweise gibt es ja Frauen. Die war weiter. Die hat gesagt, jawohl, was der Dieter sagt, stimmt. Wir laden sie ein, solange der noch da ist. Und dann haben sie ihn eingeladen. Und er war natürlich völlig überrascht, dass die Einladung von oberster Stelle vom College kam. Und ich werde nie vergessen, wie er dann zum Haus kam. So. Ein relativ großer Mann, so kam er. So. Seine Frau neben ihm eingehakt, hat gemerkt, es war ein kaputtes Leben, das er hatte. Es war sogar Selbstmord, er sagt, er möchte sich umbringen. Weil es so eine Schande war, wo der über ihn kam. Nur die Tatsache, dass er eine Tochter hatte, das konnte ihn davon abhalten, dass er diesen Schritt gemacht hat. Und so kam er dann zu Tisch. Wir haben gemeinsam gegessen. Es war überhaupt keine Diskussion über, wer hat jetzt Schuld? Wer hat das alles ausgelöst? Man hat genug über das geredet, aber einfach das Essen und Trinken war ein Mahl der Vergebung. Es war tief beeindruckend, wie er zögerlich angefangen hat zu essen, aber der hat einen großen Appetit, dann konnte er sich nicht mehr halten und hat einen fest zugelangt im Laufe der Zeit. Ich habe das alles beobachtet und es hat mich sehr gefreut. Und ich hätte das Strahlen dieser Frau, die hieß Anita, das Strahlen dieser Frau sehen können, wenn sie immer wieder auf ihren Mann geblickt hat. Sie hat gemerkt, jetzt kommt Leben zurück. Es kommt Leben in meinen Mann rein. Weil er konnte auch keine Stelle finden, weil er verachtet war von der Gesellschaft. Überall hat man das gewusst. Und dann, ich weiß nicht mehr das Ende von diesem Essen, wo wir dann abendlang zusammengesessen sind. Und das war so interessant. Dann haben wir sie verabschiedet, es war schon dunkel. 7, 8 wahrscheinlich am Abend oder 9 sogar. Und da ging er zur Tür heraus und da haben die ein großes Fenster, wo man rausschauen kann, wenn die Leute kommen und wenn die Leute weglaufen. Und ich kann euch sagen, wisst ihr, wie der Weglaufen ist? Aufrecht. Er hatte wieder Leben. Er hat erfahren, was Vergebung bedeuten kann. Vergebung bedeutet Leben. Und wenn keine Vergebung da ist, dann ist tot, dann ist kalt, dann ist herzlos, dann gibt es keinen Schnauf. Das ist was ganz Entscheidendes. Und deshalb ist das das große Geschenk vom Kreuz, dass wir dazu bevollmächtigt sind, immer und überall bereit zu sein zur Vergebung, weil das Leben vermittelt. Das ist das Erste. Das Zweite, was Sieg bedeutet, dass wir versöhnt sind mit Gott. Es heißt ja im Petrusbrief, dass er uns Gott zuführe. Wir dürfen jetzt vor Gott erscheinen, weil wir versöhnt sind mit Gott. Das ist ein ganz großes Geschenk, wo wir empfangen haben. Wir dürfen vor Gott erscheinen. Wir dürfen vor seinen, ihr wisst, ich habe hier schon gepredigt über den Gnadenthron. Was ist das für eine Hilfe in unserem Leben, dass wir vor den Gnadenthron kommen dürfen? Ohne dass wir Vorbereitungen treffen müssen, ohne dass wir uns zuerst einmal reinigen müssen, sondern die Reinigung geheiligt durch sein Blut. Geheiligt durch sein Blut. Wir dürfen vor diesem Gnadenthron jeden Tag erscheinen. Und was werden wir vom Gnadenthron erleben? Nicht Zorn, nicht Verurteilung, sondern es steht ganz klar da, um Erbarmen und Gnade zu empfangen, zur rechten Zeit, zur rechtzeitigen Hilfe, versöhnt mit Gott. Was macht das in unserem Leben aus, wenn wir so in der Versöhnung mit Gott leben dürfen und wenn wir das auch in Anspruch nehmen? Ich möchte euch dazu ermutigen, auch in den kleinsten Dingen eures Lebens immer wieder vor den Gnadenthron zu kommen. Ich kann sagen, dass ich das in der letzten Zeit, nachdem ich das entdeckt habe und als persönliche Erkenntnis auch akzeptiert habe, dass ich und wir das immer wieder machen. In all den Schwachheiten, in all den Unvollkommenheiten, in all den kleineren und größeren Nöten, da dürfen wir vor den Gnadenthron kommen, weil wir mit Gott versöhnt sind, durch das Blut, durch den Tod von Jesus Christus. Das ist im Zusammenhang vom Hades, ist das gesagt, damit er uns Gott zuführe. Ja? Das ist also das Zweite. Und das Dritte ist was Gewaltiges, nämlich die Versiegelung. Also einerseits die Vergebung, dann die Versöhnung, die Versiegelung durch den Heiligen Geist. Die Versiegelung durch den Heiligen Geist drückt aus, wir sind jetzt Eigentum Gottes. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Söhne und Töchter Gottes, wir sind versiegelt. Wir gehören Gott und niemand kann hier eingreifen in dieses Eigentumsrecht von Gott. Wir sind in Zeit und Ewigkeit, gehören wir auf die Seite Gottes, gehören wir in seine Gemeinde, in seine Kirche und da verliert der Satan. Da hat er keinen Zugang. Der Tod hat keinen Zugang an uns. Wir können ihn abweisen, das ist ganz wichtig. Also die Versiegelung. Und da denke ich, mit dem möchte ich dann langsam schließen, da denke ich, das Beispiel, das ich schon mal gebracht habe, aber weil wir jetzt Karfreitag haben und weil wir von dem Sieg sprechen, uns wird der Sieg geschenkt, will ich doch nochmal diese Geschichte erzählen, weil ich keine bessere habe, was die Versiegelung des Geistes anbetrifft. Ich hatte einen Freund, der immer regelmäßig Kurse abgehalten hat, sogenannte stillen Wochenende. Ich weiß, dass manche von euch diese Geschichte kennen, aber ich denke, für solche, die das zum ersten Mal hören, ist es eine beeindruckende Geschichte. Und so war er wieder einmal am Wochenende in so einer Institution und seine Frau kam mit, ausnahmsweise, sie kam sonst nicht mehr mit. Und dann hat man dann am Sonntag ausgetauscht, was man für Bilder bekommen hat. Und so saß man im Kreise und ich kann das erzählen, weil ich in dem Sinn ein Freund war und ich nachher auch die Abdankung machte und weil sie mir sagte, du darfst das immer und überall verwenden. Das ist also in dem Sinn nicht ein Geheimnis. Und dann kam die Reihe an ihn, was für ein Bild hat dir der Herr geschenkt. Das macht man ja so bei solchen stillen Wochenende, dass man mit inneren Eindrücken arbeitet, dass man Bilder hat. Und da kam es an seine Stelle. Was hast denn du für ein Bild gehabt? Und da hat er dann gesagt, das Bild, das ich hatte, war, dass ich, also man kann jetzt auch über den Tod etwas entspannter sein, wenn man solche Kunde hat, die wir jetzt hören von Neuen Testament. Also der Tod ist nicht mehr der letzte Feind. Der hat den Sieg, der hat ihn verloren. Ja, wir haben gewonnen. Und dann hat er gesagt, was ich gesehen habe, ich lag in einem Sarg, tot. Also er hat sich entschuldigt zuerst, bevor er es gesagt hat. Monik, das tut mir leid, das ist nicht sehr faszinierend, was ich jetzt bringe, sondern es ist eher was Negatives. Ich sah mich als Leichnam im Sarg. Aber in meinem Körper sah ich eine Quelle, die gesprudelt hat. Eine Quelle, die gesprudelt hat. Waren dann alle ein bisschen eigenartig, haben gedacht, was ist denn das? Aber damit sind sie dann nach Hause gefahren. Am nächsten Tag sagt sie, ich muss in die Stadt, nach Aarau, und ich muss hier einkaufen. Und du kannst dich ausruhen, du hast ja ein strenges Wochenende gehabt. Und so ging sie einkaufen. Und als sie nach Hause kam, war er tot. Jede Wiederbelebung war unmöglich. Der Mann war gestorben. Was hat er geträumt? Er hat geträumt genau das. Viele kennen diese Stelle in Johannes 4, Vers 14, wo Jesus davon spricht, dass das Wasser und den Geist, den er schenke wird, in uns zu einer Quelle von Geist von Wasser wird, wo unaufhörlich sprudelt um ewiges Leben zu schenken. Unaufhörlich sprudelt, um ewiges Leben zu schenken. Das heißt also, auch wenn wir sterben, ist diese Quelle nicht gestoppt. Diese Quelle sprudelt weiter, weil sie uns das ewige Leben schenken. Weil sie uns das ewige Leben schenkt. Das ist das gewaltige Zeugnis. Und ich bin überzeugt, dass genau das Jesus meint, wenn er in seinem Ich-Bin-Wort von der Auferstehung und das Leben, wer physisch stirbt, wird nimmer mehr sterben. 11, Vers 25, 26. Der, der stirbt, wird ewig leben, auch wenn er physisch stirbt. Das ist genau das, was auch diese Geschichte von der Samariterin in Johannes 4 uns sagt. Er wird fortlaufend, wird diese Quelle sprudeln, um ewiges Leben zu spenden, beziehungsweise es sprudelt bis hinein ins ewige Leben. So, Vergebung, Versöhnung, Versiegelung und ich dann sicher auch noch sage, was uns geschenkt wird, ist eine große Verwöhnung. Verwöhnung. Ich möchte das doch auch noch persönlich sagen. Ich glaube, das ist ein Wort, wo man wirklich ernst nehmen dürfe. Gott verwöhnt uns über alle Maßen. Wenn wir bedenken, was wir für Menschen sind, die eigentlich, was Gerechtigkeit anbetrifft, dass wir eigentlich gar nichts verdient haben, dann erstaunen wir, dass wir immer mehr eigentlich geschenkt bekommen, als wir eigentlich erwarten. Da könnten viele jetzt aufstehen unter uns und könnten hier ein bewegendes Zeugnis erzählen von dem, wie Gott uns verwöhnt. Und auch in Schwierigkeiten, also auch im Leiden, uns immer wieder zur Hilfe kommt und immer wieder einen Zuschub gibt an Erbarmen und an Gnade und Hilfe von seiner Seite. Das wäre mein vierter Punkt. Wir werden verwöhnt von Gott. Ich habe dann hier noch das berühmte Zitat von Paulus in Römer 8 aufgeschrieben. Da kommt das nämlich ab 8,32. Er, der seines eigenen Sohns nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und jetzt kommt dieser wunderbare Lobpreis und ich will ihn zum Schluss vorlesen. Wer wird Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Aber in diesem allen sind wir mehr als Übersieger. Da kommt das Überwinder oder Sieger oder Übersieger durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder an erster Stelle Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das, denke ich, ist hier das Entscheidende. Vergebung, Versöhnung, Versiegelung, Verwöhnung. Gott schenkt uns alles. Und wir dürfen dann auch ein entsprechendes Leben leben. Ich habe vorher gesagt, dass das Kennzeichen des Christen ist, dass er die Feindesliebe übt. Ich denke, das ist wichtig, dass wir uns das auch hier merken, weil Christus, der am Kreuze hängt, der hat ja nicht nur dem Schächer die Zusage gemacht, dass er mit ihm an diesem Tage im Paradies sein wird, sondern er hat ja auch am Kreuz um die Vergebung gebeten. Vater, vergib ihnen. Und ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges beim Thema Feindesliebe. Ich kann euch auch sagen, ich habe sogar Feindesliebe verstanden als die Liebe. Es klingt jetzt komisch, aber das ist, glaube ich, schon so. Und manche in Gesprächen habe ich festgestellt, ist das auch eine Wahrheit. Der Feind, nicht unbedingt der größte Feind, aber auch der Feind, der mir begegnet, bin ich selber. Ich liebe mich ja oft nicht. Ich liebe mich ja oft nicht mit meinem Versager, mit meiner Unvollkommenheit. Ich weiß nicht, wie es euch das geht, aber ich möchte euch das wirklich auch persönlich sagen. Feindesliebe heißt für mich, andere, die meine Feinde sind, da habe ich keine Gefühlsprobleme. Da kann ich noch eher vergeben. Ja? Aber wenn es um mich selber geht und wenn ich meine, ich sage wirklich, Unvollkommenheit sehe, ja, mein Versagen sehe, in so vielen Bereichen, und ich bin so dankbar, das muss ich sagen, ich bin so dankbar, dass mir Christus wirklich alle Schuld vergeben hat und dass ich nicht aufrechnen soll, was ich an Versagen in meinem Leben auch erlebe. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und jetzt ist interessant, wie der Abschluss dieser Kantate, von der ich sagte, müsstet Sie mal hören, Kantate Nummer 4. Kantate Nummer 4, so wunderbare. Und ich möchte jetzt doch das noch vorlesen. Die zwei letzten Strophen, die lauten so. Und das ist, wie gesagt, Luthers Text. Es war ein wunderlicher Krieg, da Tod und Leben rungen. Das Leben behielt den Sieg. Er hat den Tod verschlungen. Die Schrift hat verkündigt das, wie ein Tod den anderen fraß. Ein Spott aus dem Tod ist worden. Also der hat alle diese Texte offensichtlich auch gehabt, der Luther. Halleluja! Und jetzt, so feiern wir das hohe Fest mit Herzensfreud und Wonne, da uns der Herr scheinen lässt, er ist selber die Sonne, der durch seiner Gnade Glanz erleuchtet unsere Herzen ganz. Der Sündennacht ist verschwunden. Halleluja. Ich lese das nochmal. So feiern wir das hohe Fest mit Herzensfreud und Wonne, dass uns der Herr scheinen lässt. Er ist selber die Sonne, der durch seine Gnade Glanz erleuchtet unsere Herzen. Der Sündennacht ist verschwunden. Halleluja. Und in diesem Sinne möchte ich aufhören und herzlich danken, dass Sie mir zugehört haben. Und wünsche Ihnen Gottes Segen für diesen Tag. Bis zum nächsten Mal.